In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Südwest, dem Infomagazin freier Radios im Ländle. Heute von Radio Dreieckland aus Freiburg. Am Mikro und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Einen Beitrag am heutigen 23. Februar 2012 liefert uns Philipp, und zwar geht es um die ACTA-Proteste am 25.02. Es ist Ziel, das Abkommen komplett scheitern zu lassen. Ein weiterer Beitrag kommt von Simone. Ausgrenzung beginnt schon bei der Unterbringung. Die Flüchtlingswohnheime in Baden-Württemberg in der Kritik. Ein Interview mit Sophie vom Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung. Aber zu Beginn wie immer die Nachrichten vom 23. Februar 2012. Die Euphorie in den Reihen der Kampagne Schulfrei für die Bundeswehr war groß im März letzten Jahres. Da verkündete die grün-rote Landesregierung bereits vor ihrem Amtsantritt, die Kooperation des Kultusministeriums mit der Bundeswehr aufzukündigen. Diese Zusammenarbeit gibt es seit 3 Jahren und wird im Jahresbericht der Bundeswehr 2010-2011 als sehr positiv dargestellt. Doch so schnell ging es dann doch nicht. Die Koordinatorin der Kampagne Schulfrei für die Bundeswehr, Lena Sachs, spricht von einer riesengroßen Enttäuschung. Stattdessen soll die bestehende Kooperation nun pazifiziert werden. Dazu Lena Sachs, Zitat, keine Ahnung, wie das dann aussehen soll. Zitat Ende. Seit der Gründung der Jungoffiziere im Jahr 1958 besteht eine Zusammenarbeit, die vom Ministerium gewünscht wurde. 2009 wurde diese dann wesentlich intensiviert. Sachs sieht das Problem darin, dass Jungoffiziere als sogenannte Experten in die Klassenräume eingeladen werden und politische Inhalte vermitteln. Sie würden Karrierechancen, Aufstiegsmöglichkeiten, ein kostenfreies Studium propagieren und ihre Tätigkeiten als Friedenspolitik darstellen. Die Kooperationsvereinbarung mit dem Ministerium diene den Jungoffizieren als sehr starker Türöffner, um den Weg in die Schulen und eben auch in die Lehrerinnenarbeit zu finden, so Sachs. Denn 50% der von der Bundeswehr durchgeführten Seminare sind für Referendarinnen und Referendare verpflichtend. Dabei würde sie sich auf den Beutelsbacher Konsens berufen. Dieser gibt die Richtlinien für politische Bildung vor. Sie muss neutral und kontrovers sein. Einige Kultusministerien hätten bereits erkannt, dass die Bundeswehr diesen Konsens nicht einhalten kann. Es müssten Gegenpositionen geliefert werden. Deshalb soll verstärkt mit Friedensinitiativen zusammengearbeitet werden. Die Kampagne Schulfrei für die Bundeswehr lehnt dies ab. Lena Sachs veröffentlichte eine Studie zur Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Bildungseinrichtungen, die im Rahmen einer Abschlussarbeit entstand und dieses Jahr im Centaurus Verlag erschien. Die Initiative Peace Action Trainings, PACS, lädt zusammen mit der Kampagne Schulfrei für die Bundeswehr zu einer Aktionskonferenz vom 2. bis 4. März 2012 in Mannheim ein. Baden-Württembergs Flüchtlingswohnheime stehen in der Kritik der regionalen Bleiberechtsinitiativen. Anlass ist der Protest der 360-Seelen-Gemeinde Altglashütten. Nachdem angekündigt worden war, 90 Flüchtlinge in einem eigens zu diesem Zweck angemieteten 4-Sterne-Hotel unterzubringen. Das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen, SAGA, betont im Gespräch mit RDL, dass es nicht um die Befürchtung der sogenannten Überfremdung einer Gemeinde gehe. Vielmehr bezog SAGA Stellung für die Flüchtlinge. In ländlichen Strukturen seien die Bedingungen für Einkauf, Transport, das Erlernen der Sprache und die Kontaktaufnahme zu AnwohnerInnen sehr spezifisch, so SAGA. Schon mit der Art der Unterbringung beginne die Ausgrenzung. Da würde den Menschen klargemacht, dass sie hier nicht erwünscht seien. Ende letzten Jahres hatte sich Freiburgs OB Salomon an Baden-Württembergs Ministerpräsidenten gewandt mit der Klage, Freiburg und andere Kommunen hätten Schwierigkeiten, Flüchtlingen eine Unterkunft zu bieten. Man solle die Menschen doch bitte gerecht im Land verteilen, so der Oberbürgermeister in seinem Brief an Kretschmann. Die Bahnverbindung Colmar-Freiburg soll wieder aufgebaut werden. Seit Jahren gäbe es die Absicht, die Verbindung wiederzubeleben, so Hannes Link vom Verkehrsclub Deutschland, VCD. Zusammen, Zitat, mit unseren französischen Freunden, Zitat Ende, hätte sich bereits vor einiger Zeit ein Verein gegründet. Die Schienen wurden zu Zeiten des Kaisers gelegt, denn da gehörte das Elsass zum damaligen Deutschen Reich. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Verbindung zerstört. Von zentraler Bedeutung sei hier die Brücke bei Breisach. Ende diesen Jahres soll der reguläre Verkehr zwischen Freiburg und Mulhouse wieder aufgenommen werden. Es soll bis zu 7 Verbindungen am Tag geben und auch der TGW wird beteiligt sein. Der Verkehrsbund Freiburg, RVF, würde dann auch ein Regio-Elsass-Ticket anbieten, so Link im Gespräch mit RDL. Bis Mitte des kommenden Sommersemesters 2012 soll in Baden-Württemberg die verfasste Studierendenschaft an den Hochschulen nach über 30 Jahren wieder eingeführt werden. Der Ring christlich-demokratischer Studierender, RCDS, in Baden-Württemberg spricht von einer Zwangsmitgliedschaft und von Zwangsgebühren für Partys, Sexshop-Besuche und Reisen nach Rio. Die, Zitat, studentische Stimme, Zitat Ende, würde durch die Einführung der verfassten Studierendenschaft keine Stärkung an den Hochschulen erfahren. Die Studierendenschaften würden eher das Geld in die eigene Tasche stecken oder verschleudern, so der RCDS. Es wurde sogar eine Unterschriftenaktion im Internet gestartet. Die Juso-Hochschulgruppe in Freiburg verurteilte die Antidemokratiekampagne des RCDS Baden-Württemberg. Die erste politische Äußerung seit Jahren, heißt es weiter, passe zwar zum konservativen Auftreten, sei aber inhaltlich verfehlt, so die Kritik der Sprecherin der JungsozialistInnen. Politische Arbeit braucht Organisation, hieß es abschließend. 1977 wurde die verfasste Studierendenschaft vom damaligen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs und Ex-NSDAP-Mitglied Hans Filbinger abgeschafft.
Blue.
ACTA-Proteste am 25. Februar. Es ist das Ziel, das Abkommen komplett scheitern zu lassen. Am 25. Februar soll in unzähligen europäischen Städten erneut gegen das umstrittene internationale Urheberrechtsabkommen ACTA demonstriert werden. Nachdem es bereits am 11. Februar einen solchen internationalen Aktionstag mit reger Beteiligung gegeben hat, wird es am 25. Februar allein im Sendegebiet von Focus Südwest Demos in Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Stuttgart und Heilbronn gegen ACTA geben. Und auch in Freiburg wird von zahlreichen Gruppen zu einer Demo aufgerufen. Philipp von Radio Dreieckland sprach mit Tobias Zawiesler, Vorstand des Bezirksverbandes der Piratenpartei und zugleich Mitorganisator der Demo in Freiburg. Zunächst antwortet er auf die Frage, ob der Zenit der Protestbewegung bereits überschritten sei, da im Netz die Beteiligung geringer erscheint als noch vor dem 11. Februar.
Nein, ich denke, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das letzte Mal kamen viele Anmeldungen auch relativ kurzfristig. Natürlich ist es so, dass die Bundesregierung mit der Ankündigung vorerst das ACTA-Abkommen nicht zu unterzeichnen, natürlich die Bewegung etwas geschwächt hat, aber ich halte es im Moment noch nicht so wirklich nennenswert. Wir werden es am Samstag dann sehen. Ich bin eigentlich optimistisch, dass wir mindestens wieder so viele Leute auf die Straße bekommen, denn den meisten ist doch klar, was vorerst die Unterzeichnung nicht durchführen bedeutet bei der Bundesregierung. Das bedeutet, man wird die Protestbewegung abwarten, man wird abwarten, bis die Proteste abgeflacht sind und wird dann eben doch unterschreiben.
Du hast jetzt schon gesagt, die Bundesregierung hat angekündigt, vorerst nicht unterzeichnen zu wollen. Diese ganze Protestbewegung gegen ACTA hatte bisher ja schon relativ Erfolg, also auch in anderen Ländern, insbesondere in Bulgarien, Lettland, Tschechien, Polen, Österreich, den Niederlanden, wurde angekündigt, dass man diesen Ratifizierungsprozess vorerst aussetzen möchte. Ist damit faktisch eigentlich auch schon das Ziel erreicht, dieser kurz aufflackernden Protestbewegung gegen ACTA?
Nein, das Ziel ist, ACTA insgesamt scheitern zu lassen. Es ist ja nicht nur auf die EU begrenzt, es sind ja auch andere Länder von den USA über Kanada, Australien und diverse andere involviert. Es ist das Ziel, das Abkommen komplett scheitern zu lassen und die Ratifizierung in allen Ländern scheitern zu lassen und nicht nur in der EU, sondern das Abkommen ist, auch wenn es sich jetzt nicht auf die EU beziehen würde, trotzdem auch für uns hier schädlich.
Vielleicht eine kurze Einschätzung, warum war es denn ausgerechnet das ACTA-Abkommen, also dieses Urheberrechtsabkommen, was zu einer so breiten Mobilisierung sowohl im Netz, aber dann faktisch auch auf der Straße geführt hat, wenn man bedenkt, dass es in den vergangenen Jahren doch eigentlich zahlreiche Themen gegeben hat, wo ja, Bürgerfreiheiten eingeschränkt wurden oder auch Überwachungsmöglichkeiten im Netz, also beispielsweise das Thema Vorratsdatenspeicherung und andere Themen, einen ähnlichen Proteststurm hätten auslösen können. Warum ausgerechnet bei ACTA?
Weil ACTA das erste Mal den Charakter eines internationalen Vorgehens hatte. Die anderen von dir angesprochenen Dinge waren doch immer national beschränkt, was für uns natürlich in Deutschland genauso schlimm ist. Allerdings entsteht doch ein ganz anderer Eindruck, wenn sich da mehrere Nationen zusammensetzen und ein Vorgehen festlegen, wie man Urheberrechte im Internet verteidigen möchte und das Internet damit auch einschränken möchte. Also ich glaube, diese Internationalität hat diese Protestbewegung dann auch gestärkt, ja.
Aber ist das jetzt eine Protestbewegung, die sich mehr an der Art und Weise, wie so ein Abkommen dann auch eben unter Geheimhaltung ausgehandelt wurde etc. stößt? Oder es gibt ja auch den Vorwurf, der so ein wenig in die Richtung geht, naja, hier gehen die Leute jetzt auf die Straße, weil sie nicht länger umsonst Filme im Internet anschauen können. Zum Ausdruck gebracht hat das ja vielleicht eine Gruppe von Leuten, die auf der Demonstration in München skandiert hatten, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Pornos klaut.
Naja, natürlich ist das also das erste von dir angesprochene. Natürlich ist die Entstehung des Abkommens in Geheimhaltung ist natürlich ein Problem. Ich glaube aber, das hat den Protest jetzt so final nicht gestärkt. Das ist sicher einer der Gründe für den Urprotest. Der ist ja schon seit 2009, ist der Protest im Kleinen ja schon vorhanden. Die Stopp-ACTA-Initiative gibt es schon seit damals. Dass es den Leuten nur um ihre illegalen Medien geht, das glaube ich nicht. Natürlich spielt das damit rein. Allerdings ist es ja auch Fakt, dass die Verwertungsindustrie, also die Musiklabel, die Unterhaltungsindustrie, sie haben auch versäumt, neue Verwertungsmethoden im Internet anzubieten. Das sehen wir jetzt. Gerade bei Musik kommt es so langsam. Es gibt jetzt zum Beispiel günstige Streamingdienste, die sich der Sache ein bisschen annehmen und die auch Erfolg haben. Aber die ganze Medienindustrie hat eben verschlafen, dass es das Internet gibt und dass es da auch ganz neue Vermarktungsmethoden für sie gibt. Hat es weiterhin versucht mit den alten Methoden und die funktionieren eben nicht mehr. Und ich denke, es ist da auch der Seite ein Vorwurf zu machen. Hätten sie von vorne weg attraktive Verwertungsmodelle im Netz geboten, hätte sich auf diese kostenlos Kultur, wie sie jetzt auch teilweise genannt wird, niemals in der Art und Weise entwickelt.
Aber ist es ein Protest, der dann, um das vielleicht nur noch mal zuzuspitzen, sollte ACTA endgültig quasi vom Tisch kommen, ist dann dieser Protest auch vorbei oder manifestiert sich in diesen ja doch erstaunlich großen Demonstrationen, die es hier vor 2 Wochen in zahlreichen europäischen Städten gegeben hat, so eine neue Protestbewegung, die eben stärker fokussiert ist auf quasi Freiheit im Internet?
Ich glaube, diese Protestbewegung existiert schon länger und sie wächst im Moment nur rapide an. Wir hatten ja schon 2006 Proteste gegen die Vorratsdatenspeicherung. Da sind doch immerhin einige hundert Leute in verschiedenen Städten auf die Straße gegangen. Wir hatten 2009 die Proteste gegen das Zugangserschwerungsgesetz. Da hatten wir schon tausende Leute auf den Straßen. Jetzt eben die Proteste gegen ACTA. Ich denke, es gibt diese Bewegung schon. Und ich glaube, sie tritt jetzt eben nur mal wieder in Erscheinung und sie wird es auch in Zukunft wieder tun, natürlich unterschiedlich intensiv.
Kurios bei der Demonstration jetzt beispielsweise in Freiburg war ja der Fall, dass eigentlich man hatte das Gefühl, viel passiert da spontan auch im Netz. Die meisten Redner kamen dann aber doch auch von Parteien, also insbesondere der Piratenpartei, der ja auch du angehörst, aber auch den Grünen und der Linkspartei. Springen die Parteien da jetzt auf oder haben sie diesen Protest letztlich eigentlich nur initiiert?
Also gerade bei der Piratenpartei würde ich das nicht sagen. Die Piratenpartei hat schon im Jahr 2009 einen ACTA-Beauftragten ernannt, der sich mit der Thematik beschäftigt hat, der auch diese Stop-ACTA-Homepage aufgebaut hat. Bei den anderen Parteien ist das natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Die Grünen haben bisher nicht protestiert, obwohl sie am Prozess nicht ganz unbeteiligt waren. Der Linken würde ich den Vorwurf jetzt nicht per se machen, aber den Grünen doch schon. Und die Grünen machen das ja auch immer wieder. Die Grünen nutzen aufflammende Netzprotest immer wieder auf, nachdem sie davor auch anders gehandelt haben. Das war letztes Jahr beispielsweise beim Jugendschutzstaatsvertrag so, den sie offiziell abgelehnt hatten und in zahlreichen Landesparlamenten aus parlamentarischen Zwängen heraus dann doch angenommen haben. Den Grünen kann man diesen Vorwurf machen, und das tue ich auch.
Kommen wir vielleicht dann nochmal konkret zu den Demonstrationen, die jetzt am 25. anstehen. Du selbst organisierst ja die Demonstration in Freiburg mit. Bei der vergangenen Demo war ich ein wenig überrascht, als einer der Redner sehr stark auf Deutschland abgezogen hatte, dann auch noch gerufen hatte, wir sind das Volk. Und ich so ein wenig verwundert war, da ja ACTA eigentlich ein wenig nur eine deutsche Sache ist, sondern man meinen könnte, dass sich hier die Protestbewegungen ja auch stärker wechselseitig aufeinander und positiv beziehen.
Naja, ich kann jetzt nicht für den entsprechenden Redner sprechen, aber natürlich sind die konkret entstehenden Probleme natürlich hier in unserem Land für uns natürlich relevant. Die Bundesregierung wird halt auf Basis des ACTA-Vertrages das Internet regulieren müssen. Daher bezieht sich das eben schon so ein Stück weit auf Deutschland. Ob man diese Wortwahl, wir sind das Volk, wirklich verwenden muss, bezweifle ich jetzt auch.
Die Polizei war das letzte Mal so ein klein wenig nervös, da sehr viele Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer eben diese Masken, die man von Anonymous kennt, diese Guy Fawkes-Masken, aufgehabt haben. Wie wird es diese Woche in Freiburg aussehen?
Also wenn wir die Auflage nicht bekommen, diesmal unmaskiert zu sein, werden sicher wieder Demo-Teilnehmer diese Masken tragen. Das ist nach meinem Verständnis auch durchaus in Ordnung. Diese Masken sind Teil der Protestkultur im Netz und diese Masken stehen auch für einen zentralen Wert im Netz, nämlich die Anonymität. Und daher werden diese Masken vermutlich wieder getragen, wenn wir keine Auflage bekommen, dass wir die diesmal nicht tragen dürfen. Das verspricht nichts, da das letzte Mal nichts Nennenswertes passiert ist, trotz der Masken.
Ist das von eurer Seite dann aber gleichzeitig auch so ein Aufruf, vielleicht dieses umstrittene Vermummungsverbot generell vielleicht auch nochmal zu überdenken?
Naja, ich weiß nicht, ob man das Vermummungsverbot generell überdenken muss. Es ist sicher ein Thema, über das man diskutieren kann. Das Versammlungsrecht ist ja sowieso in Bewegung, da es seit einiger Zeit Landesgesetzgebung ist. Ich denke nicht, dass wir wirklich fordern müssten, das Vermummungsverbot aufzuheben, denn das hat ja durchaus auch sinnvolle Intentionen.
Dann vielleicht noch eine abschließende Frage. Ihr mobilisiert stark auch über Facebook. Facebook selbst ist aber ja nicht besonders bekannt dafür, dass sie die Privatsphäre sehr schätzt oder auch die Urheberrechte der Daten ihrer Nutzer respektiert. Wie kommt es zu dieser etwas kuriosen Allianz?
Naja, das ist ja keine Allianz. Wir sind ja mit Facebook keine Allianz eingegangen, sondern wir nutzen die Plattform. Und es ist eben im Moment schlichtweg Fakt, dass ein Großteil der Internetnutzer Facebook nutzt. Und für mich persönlich ist das auch in Ordnung. Natürlich muss man über die Risiken aufgeklärt sein, die sich dort bieten. Aber sonst kann man Facebook durchaus nutzen. Und es ist definitiv ein geeignetes Medium zu mobilisieren. Und Facebook ist ja auch nicht grundsätzlich abzulehnen, sofern die Leute aufgeklärt sind, dass Facebook auch problematisch ist, gerade in Hinsicht der Privatsphäre. Es ist durchaus ein nutzbares Medium, man muss es eben nur richtig nutzen.
Dann abschließend aber vielleicht bitte noch der Hinweis, wo sich Hörerinnen und Hörer, die eben nicht Mitglied bei Facebook sind, auch vielleicht nochmal umfangreicher auch zum Thema ACTA informieren können.
Unter stopp-acta.de findet man auch alle Informationen zu ACTA, da sind auch die Demonstrationen etc. verlinkt. Da findet man sich dann auch ohne Facebook zurecht und bekommt alle nötigen Infos.
Das sagt Tobias Zawiesler, er ist Vorstand des Bezirksverbands der Piratenpartei und Mitorganisator der Demonstration gegen das ACTA-Abkommen am Samstag, den 25. Februar in Freiburg, Start 15 Uhr am Augustinerplatz. An diesem 25. Februar wird es auch in zahlreichen weiteren Ländern und Städten zu Protesten kommen. Im erweiterten Sendegebiet von Focus Südwest gibt es beispielsweise auch Demos in Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Stuttgart und Heilbronn. Eine genaue Übersicht gibt es auf der Homepage. http://wiki.stopacta-protest.info.
Bei der Kritik an dem geplanten Flüchtlingswohnheim in Altglashütten, haben wir es jetzt hier eigentlich nur mit der Angst vor einer Überfremdung dieser Gemeinde zu tun oder gibt es auch noch andere Ansätze, Kritik an solchen Wohnheimen zu äußern?
Also ich würde sagen, es kommt ja auf die Perspektive an, die man da einnimmt. Natürlich kann man problematisieren, ob jetzt aus Sicht der Einwohner es schwierig ist, dass da ein Flüchtlingswohnheim jetzt errichtet werden soll, weil die Angst haben dafür, dass Fremde in ihr Dorf kommen oder nicht. Aber ich würde sagen, dass das jetzt aus meiner Sicht gar nicht die relevante Perspektive ist, sondern es darauf ankommt, was das für die Asylbewerberinnen und Asylbewerber bedeutet, die in diesem Wohnheim leben müssen. Also was bedeutet es, in einem sehr kleinen Ort zu leben, mit sehr spezifischen Strukturen, in einer dörflichen Gemeinschaft, weit weg von der Stadt, mit vielleicht wenigen Transportmöglichkeiten. Ja, was bedeutet diese Abgeschiedenheit? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, für die Kinder Anschluss zu finden, die Sprache zu erlernen und so. Also ich würde eher die Perspektive der Personen wählen, die dort dann leben müssen.
Ja, nun ist es ja aber auch keine Ausnahme, dass Flüchtlingswohnheime in abgelegenen Orten sich befinden. Kannst du vielleicht noch ein paar andere Beispiele nennen?
Also es gibt da ganz krasse Beispiele, zum Beispiel das Lager Wittow, das ist auch im Schwarzwald, im Landkreis Tuttlingen. Das ist noch viel abgelegener als Altglashütten. Es ist also eigentlich so im Nirgendwo. Es fahren 3 Busse am Tag, der nächste Ort ist mehrere Kilometer entfernt. Die Flüchtlinge dort leben in der absoluten Isolation. Also die Bedingungen sind wirklich sehr schlecht, das Haus ist baufällig, es ist kalt. Also man kann die Liste da beliebig erweitern. Es ist einfach eine sehr unwürdige Unterbringung, die dort stattfindet. Also die können sich dort zumindest noch nicht einmal selbst mit Essen versorgen. Es gibt so einen Laden, der im Lager integriert ist. Also sie können noch nicht mal wie alle anderen Personen sonst normal in den Laden einkaufen gehen. Also es ist eine sehr weitgehende Entmündigung, die da im Grunde stattfindet. Und das führt natürlich zu einer viel grundlegenderen Kritik an dieser Lagerunterbringung, die sich jetzt nicht nur festmachen lässt daran, ob jetzt Altglashütten ein Flüchtlingslager verkraften kann oder nicht. Also das ist eigentlich überhaupt nicht der Punkt. Es geht um ganz andere Dinge.
Wer trifft denn die Entscheidung, wo Flüchtlinge untergebracht werden dürfen? Du hast ja schon gesagt, selbst bestimmen dürfen sie es ja leider nicht.
Nee, genau, das ist das Problem. Also Leute werden im Grunde einfach verwaltet, die werden irgendwo hingesteckt, mit denen wird umgegangen, die bekommen überhaupt nicht die Möglichkeit, da selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. Es ist, soweit ich das weiß, so, dass die Landkreise einen bestimmten Schlüssel haben oder also eine bestimmte Anzahl an Leuten, die sie irgendwie unterbringen müssen. Das wird irgendwie vom Land her verteilt. Und die können dann aber innerhalb ihres Landkreises natürlich entscheiden, wo stecken sie die Leute hin. Also es ist ja auch in der Stadt Freiburg so, dass die Stadt Freiburg Entscheidungen trifft, wo hier Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden oder wie Leute untergebracht werden und welche Möglichkeiten ihnen eröffnet wird, möglicherweise doch jenseits von so Wohnheimen zu leben.
Was werden dann dafür Gründe genannt, warum die eben eher an peripheren Orten untergebracht werden?
Die offiziellen Gründe? Naja, wahrscheinlich wird es damit begründet, dass dort halt Platz ist, dass es irgendwelche finanziellen Gründe gibt. Ich denke, du hast ja gerade schon gesagt, es sind periphere Orte. Das ist ja auch in der Stadt so, dass es periphere Orte sind. Die sind an irgendeiner Bahn, an einem Bahngleis oder an einer vielbefahrenen Straße gelegen. Also da würde kein Mensch freiwillig hinziehen. Ich denke, dass es schon damit zu tun hat, dass man die Personen von der Wahrnehmbarkeit einfach ausschließen will. Also man will sie nicht als Teil von der Gesellschaft hier haben, sondern steckt sie halt möglichst irgendwo an den Rand. Also ich denke, das ist so die breitere Intention, die dahinter steckt. Aber wahrscheinlich wird damit argumentiert, dass es halt irgendwie Kostengründe sind. Und ja, es ist auch so, dass das, es gibt auch so ein Spezifikum, dass Flüchtlingswohnheime überhaupt nicht im rechtlichen Sinne als Wohnbebauung gelten, sondern die werden so ähnlich wie Obdachlosenunterkünfte oder so behandelt. Deswegen kann man die auch an so komische Orte überhaupt erst hinsetzen, sonst wäre das auch gar nicht erlaubt. Und das ist natürlich besonders perfide, wenn man sich vor Augen führt, dass die Leute da überhaupt nicht nur temporär leben, sondern teilweise mehrere Jahre lang.
Ja, kommen wir mal zu rechtlichen Aspekten, hast du ja auch gerade schon angesprochen. Wie ist es denn vorgesehen, wie lange diese Unterkünfte eigentlich gedacht sind?
Also es ist so, dass zum einen Personen während des Asylverfahrens dort leben, da kommt es natürlich darauf an, wie lange so ein Asylverfahren dauert. Und dann gibt es aber auch noch eine Anschlussunterbringung für abgelehnte Asylbewerberinnen, Asylbewerber. Und die, das sind eben Leute mit Duldung, die dann auch nach einer Ablehnung weiterhin in einem Wohnheim leben müssen, nicht immer. Manchmal wird es ihnen erschwert, auszuziehen, manchmal finden sie nichts auf dem freien Wohnungsmarkt, das kommt so ein bisschen drauf an. Aber es läuft letztendlich faktisch darauf hinaus, dass Leute oft aus unterschiedlichen Gründen da jahrelang leben. Obwohl das nur eigentlich vielleicht für ein halbes Jahr offiziell vorgesehen ist.
Und als Kritik daran habt ihr ja auch den, dass es keinen Anschluss an soziales Leben oder kulturelle Einrichtungen oder auch grundlegende Infrastruktur gibt. Gibt es denn kein Recht auch für Flüchtlinge und Asylbewerber auf Zugang zu solchen gesellschaftlichen Ressourcen?
Natürlich sollte es das Recht für jede Person geben und in einem abstrakten Sinne gibt es das auch. Es ist nur die Frage, wie man das dann konkretisiert und durchsetzt. Also das hat ja viele Dimensionen. Also es fängt ja schon bei den finanziellen Mitteln an, die Leuten zur Verfügung stehen, bei der Tatsache, dass denen keine Sprachkurse finanziert werden, also dass vielleicht auch teilweise Leute erstmal befremdet reagieren auf jemanden, der sagt, ich bin hier, weil ich hier Asyl suche und wenn man das alles so zusammennimmt, sind es einfach sehr hohe Hürden, um überhaupt irgendwo mal zu partizipieren und es ist offensichtlich auch einfach nicht gewollt, denke ich. Und das heißt, wenn einzelne Personen das schaffen, dann weil sie sich selbst so durchgesetzt haben, aber nicht, weil man sie dazu in irgendeiner Form einlädt.
Ihr selbst bietet ja auch rechtliche und sonstige Beratungen an für Flüchtlinge und gibt es denn darauf ein rechtliches Anspruch auf Beratungsangebote Zugang zu haben, die sie dann ja auch erschwert wird durch solche Unterkunftssituationen?
Ja, genau, das wird massiv erschwert. Zum Beispiel jemand, der zu uns kommen möchte aus Witto, der muss dafür 20 Euro bezahlen und ist im Grunde einen Tag unterwegs. Die 20 Euro ist die Hälfte von dem monatlichen Taschengeld. Zu der Frage mit dem Anspruch, den gibt es dann nicht, also da gibt es auch keine Unterstützung. Es gibt bestenfalls, wenn es halt einen Prozess gibt, vielleicht eine Unterstützung dafür, aber auch nur in seltenen Fällen unter engen Voraussetzungen.
Aus eurer Kritik heraus, habt ihr denn alternative Ansätze, was ihr fordert, wie mit Menschen, die aus den verschiedensten Gründen nach Deutschland kommen, umgegangen werden sollten, also wie sie untergebracht werden könnten?
Man sollte Leuten, also erstmal sollte man die Unterbringung irgendwie würdiger gestalten. Das heißt, nicht vier Leute in ein Zimmer stecken, auch nicht nur baufällige Häuser dafür auswählen, Häuser wählen, wo die Heizungen funktionieren, wo die Küchen in einem akzeptablen Zustand sind. Also so ganz grundlegende Dinge, die sich eigentlich jeder von uns irgendwie wünschen würde für einen Raum, in dem man lebt. Und zum anderen sollten Leute eben natürlich wählen können, wie sie leben möchten. Und auch wenn es vielleicht jetzt, also es kommt darauf an, an wen man die Forderungen richtet. Also jetzt eine Stadt ist nicht in der Lage, diese Wohnheimunterbringung irgendwie komplett abzuschaffen, aber die sind in der Lage, das auszugestalten und Möglichkeiten zu schaffen, dass Leute verstärkt auch in anderen Wohnformen leben können. Und sie dabei auch, also sie könnten auch dabei unterstützt werden, sofern sie die Möglichkeit haben, auf dem normalen Wohnungsmarkt was zu suchen, dann das auch zu finden. Und das findet halt alles nicht statt. Also es wäre eigentlich eine ganz breite Palette von Forderungen, die aber vor allem um Selbstbestimmung kreisen und darum, dass man nicht Leute schon durch die Art, wie man sie unterbringt, von vornherein abwertet und ihnen damit zu verstehen gibt, dass man sie eigentlich hier überhaupt nicht haben möchte.
Das war Fokus Südwest vom 23. Februar 2012 von Radio Dreieckland aus Freiburg. Verantwortlich für die Sendung die Maike. Die Beiträge kamen von Simone und Philipp. Die Musik von Jamendo.